Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Gestern hat in den meisten Provinzen in Afghanistan das neue Schuljahr begonnen und das hat für viele Mädchen sehr schlecht begonnen. Sie dürfen immer noch nicht an die weiterführenden Schulen zurückkehren. Das hatte die Taliban-Regierung zugesagt, aber ist dann doch wieder verschoben auf unbestimmte Zeit. Eine der schlechten Nachrichten aus Afghanistan und die wird Nathalie Amiri besonders beschäftigen. Sie hat das Land mehrfach als Journalistin bereist und sie war auch im vergangenen Herbst wieder dort, nach dem Abzug der westlichen Truppen. Jetzt hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Afghanistan – unbesiegter Verlierer. Und ich habe sie bei unserem Gespräch über das Buch zuerst gefragt, wie bewegt sie denn diese Nachricht aus Afghanistan, dass die Mädchen ab der 6. Klasse dort weiterhin nicht zur Schule gehen dürfen?
Naja, mich bewegen vor allen Dingen die Telefonate, die ich geführt habe gestern mit afghanischen Frauen, die sich alle darauf gefreut haben, vor allen Dingen ihre Mädchen, dass sie wieder in die Schulen kommen, die weinend zu Hause sitzen und so lange jetzt gehofft haben darauf, dass sie wieder Bildung erfahren dürfen und jetzt eben abrupt dieses Ende schon wieder kam, bevor es überhaupt angefangen hat, nachdem die Taliban jetzt bestätigten, dass es keinen Schulunterricht geben wird für die Mädchen über der 6. Klasse, obwohl ja die Extremisten dies zugesagt hatten. Also die Entscheidung kam wirklich für alle überraschend und natürlich auch für die externen Beobachter.
Ihr Buch, schreiben Sie, das soll eine Momentaufnahme sein. Schreiben Sie im ersten Kapitel eine Momentaufnahme aus Afghanistan, als Sie dort waren, 100 Tage nach der Machtübernahme der Taliban, also im vergangenen Herbst. Können Sie uns erzählen von einem dieser Momente, der Ihnen nach wie vor besonders nahe ist?
Naja, da muss ich mich ein bisschen jetzt zusammenreißen, weil es gab so unglaublich viele Momente, weil es sich natürlich auch so anders angefühlt hat als die anderen Aufenthalte. Und man musste wirklich so ein bisschen sein Mindset komplett neu kreieren, denn es war ja so anders. Diejenigen, vor denen man sich immer versteckt hatte, also die Taliban, gerade als Journalisten wollte man auf keinen Fall in die Fänge der Taliban kommen. Sie stehen am Flughafen und lassen einen ins Land. Und sie sorgen jetzt für die Sicherheit der Straßen, auf denen ja immer große Unsicherheit herrscht. Das war jetzt so die Habenseite. Ja? Die Straßen in Afghanistan sind sehr viel sicherer. Aber auf der anderen Seite habe ich unglaublich viele Interviews geführt mit Menschen aus der Zivilgesellschaft, die weinend mir gegenüber saßen, weil sie alles verloren haben, von heute auf morgen. Und natürlich besonders die Frauen, denen ich auch mein Buch gewidmet habe, den afghanischen Frauen, die einfach gerade die Hölle durchmachen, weil ihnen alles genommen wurde. Sie haben einfach alles von heute auf morgen verloren. Und dann gibt es aber auch wieder Frauen, die sagen, nein, wir lassen uns das nicht gefallen. Wie Mahbuba Sarraj, eine Menschenrechtsaktivistin, die Kabul nicht verlassen hat, die sagt, wir werden den Taliban nicht das Land übergeben. Wir sind die Hälfte der Bevölkerung. Sie können uns nicht köpfen, sie können uns nicht hinrichten, sie können uns nicht wegsperren. Wir sind nicht mehr die Frauen von vor 20 Jahren. Und da liegt natürlich eine große Hoffnung, dass auch dieses neue, alte Regime nicht mehr diese Schreckensherrschaft ausübt, sondern mit den Frauen, die sich nicht unterdrücken lassen, vielleicht einen liberaleren Weg gehen.
Und diese Frau, von der Sie gerade erzählt haben, was kann sie im Moment tun oder was konnte sie zu dem Zeitpunkt tun in Afghanistan, als Sie dort waren, mit ihr gesprochen haben?
Mahbuba Sarraj hat mir erzählt, dass sie schon öfter mit den Taliban gesprochen hat, unter anderem mit Zabiollah Mujahid, dem Sprecher der Taliban, mit dem ich auch sprechen konnte, vor Ort. Und er gehört zum moderateren Lager, genauso wie auch Mullah Barodar, der Verhandlungsführer in Doha. Sie sind auf der politischen Linie, dass man sagt, wir können uns nicht komplett abschotten, die Welt ist komplexer geworden, wir müssen die Frauen irgendwie integrieren, wir können sie nicht verbannen wie vor 20 Jahren. Sie wissen, dass 80% aller Hilfsgelder von einem auf den anderen Tag eingestellt wurden. 75% des afghanischen Haushalts sich aber durch diese Gelder aus dem Ausland finanzieren. Insofern brauchen sie das Ausland. Dann gibt es aber den Teil innerhalb der Taliban, die Hardliner, die die Ideologie von vor 20 Jahren einfach weiterführen wollen. Und der Großteil der neuen Regierung stammt aus der alten Regierung. Also wenn man sich die Ideologie ansieht, wenn man Gespräche führt mit diesen Mitgliedern der neuen Regierung, auch mit Leitern von Religionsschulen, was ich auch unter anderem in Kandahar getan habe, und da mal ein bisschen nachbohrt, dann sieht man, die Ideologie hat sich keinen Deut verändert und sie möchten dabei bleiben. Die Frage ist, Werden sie überleben oder werden sie aufgrund dieser Einstellung untergehen, was den Reformorientierteren innerhalb der Taliban durchaus klar ist?
Also da gibt es auch eine gewisse Hoffnung, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, an diesem Punkt. Aber es gibt auch ein Thema, das Ihnen besonders wichtig ist in dem Buch. Darüber schreiben Sie immer wieder, wie können denn die Menschen, die jetzt in Afghanistan in Gefahr sind, wie können die geschützt werden, außer Landes gebracht werden? Da geht es um afghanische Ortskräfte, aber auch um Menschen, die sich für ein freies, demokratisches Leben dort engagiert haben und besonders auch um die Frauen. Können Sie denn abschätzen, wie viele dieser Menschen heute noch in Afghanistan sind?
Naja, den afghanischen Ortskräften wurde ja versichert, wir holen euch alle raus. Und ich kann mich erinnern, dass vor genau einem Jahr Annegret Kramp-Karrenbauer, die ehemalige Verteidigungsministerin, gesagt hat, wir lassen euch nicht im Stich. Und ich hörte schon auf bei dieser Pressemeldung und dachte mir, ich weiß nicht, ob das so durchgeführt werden wird. Und genau so ist es. Also etwas mehr als die Hälfte der Ortskräfte wurde jetzt eine Aufnahmezusage gegeben und sie sind in Deutschland, aber Tausende, also mehrere Zehntausende warten noch auf ihre Antwort und sie müssen, heißt es jetzt, eine individuelle Gefährdung nachweisen. Dann sagen die Behörden wie die GIZ oder das Auswärtige Amt, naja, es gibt keine Säuberungsaktionen, die wir jetzt nachweisen können. Insofern sind sie ja nicht in Gefahr. Andere Hilfsorganisationen sagen, es gibt einfach dramatische Fälle und die werden sehr wohl von den Taliban verfolgt. Aber es ist unglaublich schwer. Es ist eher so was wie eine Blackbox. Wie soll man das Ganze nachweisen können? Sie haben keine Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen vor Ort, keine Menschen, die ihnen helfen. Und man wird im Grunde genommen von einer deutschen Behörde in der Zuständigkeit zur nächsten weitergeleitet. Das ist jetzt die Situation der Ortskräfte, die ja immer noch eine Chance darauf haben, irgendwie eine Zusage zu bekommen. Aber diejenigen, die gar keine Zusage mehr bekommen, sind die Schutzbedürftigen. Also Frauen, die ihren Kopf hingehalten haben für westliche Werte, die für die Frauenrechte eingestanden haben, die darauf sich verlassen haben, dass wir sie auf diesem Weg begleiten, dass wir sie unterstützen auf diesem Weg. Und sie sind enttäuscht von uns. Sie saßen mir gegenüber und sagten, ihr habt uns einfach auf der Hälfte des Weges stehen lassen, uns den Rücken gekehrt und seid gegangen. Wie konntet ihr? Wir haben euch vertraut. Und diese Frauen und diese Menschen, die für Menschenrechte gekämpft haben, die haben gar keine Chance mehr, weil die Liste der Schutzbedürftigen am 31. August 2021 von der ehemaligen Regierung geschlossen wurde. Auf dieser Liste befinden sich 2640 Menschen und that's it, mehr nicht. Und im Moment sieht es nicht danach aus, auch wenn die neue Bundesregierung zugesagt hat, dass es neue humanitäre Programme gibt, aber es sieht im Moment nicht danach aus, dass da ein großer Wille besteht, jetzt zusätzlich zu all den Flüchtlingen, die wir haben, auch noch Afghanische nach Deutschland zu holen.
In Ihrem Buch beschreiben Sie, in welcher Situation Sie Afghanistan vorgefunden haben im vergangenen Herbst, als Sie dort waren. Aber Sie versuchen auch zu verstehen in Ihrem Buch, warum diese Situation überhaupt eingetreten ist. Also Sie stellen sich auch die Frage, was hat der Westen oder die westlichen Truppen, die in dem Land waren, was haben die eigentlich grundlegend falsch gemacht? Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt, das fand ich auch beeindruckend, wie Sie das nochmal nachvollziehen. Die Frage, was ist eigentlich mit dem Unmengen an Geld passiert, die in das Land gebracht wurden?
Naja, zum einen haben wir als Ergebnis eine der korruptesten Staaten gezüchtet auf der Welt. Das größte Problem war, dass es zu viel Geld war. Zu viel Geld in zu wenig Zeit musste ausgegeben werden. Die Bilanz musste am Ende des Jahres stimmen. Und ich traf in meinen Jahren davor, wenn ich Afghanistan bereiste, auf so viele Mitarbeiter von Organisationen, Vereinen, Instituten, die wirklich den größten Stress hatten, dieses Geld auszugeben. Und so wurden auch Projekte doppelt und dreifach finanziert. Gleichzeitig muss man sagen, dass dieses Geld oft nicht ankam. Also einmal zu 40% überhaupt nicht in Afghanistan. Das heißt, Korruption fand auch schon im Ausland statt, aber dann auch innerhalb von Afghanistan kam es dann nicht beim Schulbau oft an. Das heißt, man hat ein Subunternehmen angestellt und dieses Subunternehmen hat wieder ein Subunternehmen angestellt und so ging es weiter, bis zum Schluss eine notdürftig zusammengeschusterte Schule stand mit Zweigen als Dach und die ist natürlich beim nächsten Winter zusammengekracht. Insofern war das Ganze nicht nachhaltig, auch wenn in dem Programm immer als Auflage stand, nachhaltig zu sein. Man kontrollierte viel zu wenig, wohin gelang das Geld. Man befriedigte sich im Gründe genommen, dass man eine Summe X nach Afghanistan schickte und sich dann damit abgab, dass dieses Land schon irgendwie Nation Building dann da das Ganze funktioniert. Es hat eben nicht funktioniert und letzten Endes dazu geführt, dass das gesamte System stürzte, denn dieses korrupte System und diese sehr, sehr korrupte Regierung mit unglaublich geldgierigen Ministern und Parlamentariern, die sich nur ihre eigenen Taschen voll machten und nicht an die Bevölkerung dachten, führte dazu, dass sie die Legitimität in der Bevölkerung verloren hat und dadurch dann auch immer mehr sich den Taliban zugewandt haben, denn die Taliban waren ja nie weg.
Mhm. Also dieses Geld, dieses zu viel Geld, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, ist ein Teil des Problems. Und dann schreiben Sie an einer anderen Stelle, sprechen Sie von unserer westlichen Hybris, dass wir unsere Kultur einer anderen Gesellschaft, also der afghanischen Gesellschaft, überstülpen wollten. Und Sie schreiben auch, dass dieser Fehler nicht wiederholt werden darf. Vielleicht können Sie das noch uns ein bisschen ausführen. Was meinen Sie damit? An welchen Punkten haben Sie das beobachtet, dass da der Westen versucht hat, seine Kultur der afghanischen Gesellschaft überzustülpen?
Naja, sehen Sie, es ist ja nicht das erste Mal, dass der Westen in ein Land geht, das nicht den Westen darstellt und wir denken, dass wir unser System den Menschen der Gesellschaft überstülpen müssen. Ich habe neulich einen Evolutionspsychologen gelesen, Joseph Hendrick, der einen Ausdruck für uns kreierte, weird, das heißt Western Educated Industrialized Rich and Democratic. Und wir denken, dass die Welt so ist, nur sind wir die Weird, sind wir die Ausnahme, die seltenen Personen. Und genau das ist in Afghanistan passiert. Wir denken, dass unsere Kultur, unsere Sichtweise, unsere Politik, unsere Staatsform die richtige ist. Aber wir haben Afghanistan von Anfang an nicht begriffen. In seiner Vielfältigkeit, kulturellen Vielfältigkeit, den Fakt, dass es ein Vielvölkerstaat ist. Die Geografie haben wir nicht verstanden. Auch im Krieg, dieser Guerillakrieg, der von den Taliban jahrelang gegen ein konventionelles Militär geführt worden war, war zermürbend und dann letzten Endes ging er ja auch als Sieg für die Taliban aus, aber als Niederlage für den Westen. Insofern, wir haben Afghanistan von Beginn an nie verstanden, hätten es aber verstehen können, wenn wir Experten hinzugezogen hätten und vor allen Dingen viel mehr mit Afghanen selbst gesprochen hätten.
Afghanistan, unbesiegter Verlierer, so heißt das Buch von Nathalie Amiri. Im Aufbau Verlag ist das erschienen mit 250 Seiten. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Amiri.
Sehr gerne.